Ja, ich bin auch dankbar, heute wieder mal bei euch zu sein oder zum zweiten Mal bei euch zu sein. Ich möchte aber im Blick auf die Zeugnisse noch kurz etwas anfügen. Rolf hat sehr gebeten, in der Gebetsstunde dabei zu sein, auch wenn man müde ist. Wir hatten in einer Gemeinde, der wir gedient hatten, ein Trinker, Ehepaar, ein Trinker, Familie, der Mann war Trinker, die Frau nicht. Und ich hatte die Vermögensverwaltung, weil sie sich in Schulden gesteckt haben. Und der Frau ging es in der Regel nicht gut. Aber sie hat sich in den Tagen, wenn Gebetsstunde war, hat sie sich immer durchgerungen. War sie noch so müde, sie hatte kleine Kinder gehabt. Stand also immer, wie man so sagt, immer mit dem Hals im Wasser. Und sie kam. Und fast jedes Mal, wenn wir sie heimgebracht haben, dann sagte sie, und jetzt bin ich putzmunter. Und jetzt bin ich putzmunter. Jetzt bin ich, ist gerade, als wenn ich gar nicht müde gewesen wäre. Und deswegen möchte ich alle Müden ermuntern. Es gibt schon mal Augenblicke, wo es ganz und gar nicht geht. Ich meine, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich solche Augenblicke auch schon mal habe. Ich meine, da ist dann sicher unser Vater im Himmel auch großzügig, dann kann ich zu Hause auch beten. Ja. Wir stehen am Beginn des neuen Jahres. Das neue Jahr ist noch sehr jung, noch sehr frisch. Und oft ist es ja so, dass im Beginn des neuen Jahres man sich manche Dinge vornimmt, die man im neuen Jahr besser machen möchte. Nun halte ich von solchen Vorlagen und solchen Vorsätzen nicht sehr viel. Das muss ich ganz offen sagen, weil sie in der Regel doch wieder in Eimer gehen. Aber es ist gut, wenn wir bestimmte Richtlinien haben, an die wir uns halten können. Und darum geht es mir heute Morgen. Es gibt ganz bestimmte Dinge in unserem Leben, in jedem Glaubensleben. Ich sage das mal ganz pauschal jetzt, wage diesen Ausdruck, in jedem Glaubensleben, an irgendwelchen Stationen zu kommen, wo man merkt, das ist der Punkt. Da müsste ich möglicherweise was verändern oder meine Gesinnung auch neu einstellen. Und zwar heißt mein Thema heute Morgen 7 Grundsätze des Glaubens. 7 Grundsätze des Glaubens. Und ich lese dazu den Text aus 1. Mose 12, das ganze Kapitel, und gebe das nachher häppchenweise nochmal durch. Aber dass wir erstmal den Text im Ohr haben. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abram Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich das Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er auf von dort und zog östlich von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham weiter ins Südland. Es kam aber eine Hungersnot in das Land, da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn ich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. und werden mich umbringen und dich am Leben lassen, so sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir's wohl gehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarai, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau. Nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Da rief er den Namen des Herrn an. Wie gesagt, ich behaupte noch einmal so ganz schlank weg, es gibt keine Situation im Leben eines Christen, der nicht irgendwann an solchen Punkten kommt wie der Abraham. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns manches klar machen, wie Abraham damit umgegangen ist. Da hieß er noch Abraham. Mal sage ich Abraham, mal sage ich Abraham, das spielt ja keine Rolle. Ihr wisst, wer gemeint ist. Und ich denke, wenn wir solche Dinge überspringen, kann unser Glaubensleben sehr gehindert und behindert werden und manchmal sogar erlöschen. Und darum habe ich mal diese 7 Grundsätze aufgelistet. Es gibt vielleicht noch mehr in der Heiligen Schrift. Wenn ihr noch mehr findet, dann ist das okay. Aber die waren mir sehr, sehr wichtig. Und der erste Grundsatz ist der, die Stimme Gottes hören. Die Werbepsychologen, die müssen dafür sorgen, dass das, was der Artikel, der verkauft werden soll, dass er möglichst bei den Leuten so tief im Gehirn sitzt, dass sie sehen, wenn eine bestimmte Reklame aufkreuzt, das ist der Artikel. Und eine Werbung, die das nicht fertig kriegt, die taucht nichts. Und deswegen müssen Sie sich psychologisch damit auseinandersetzen, was hilft dem Menschen, dass der Artikel gekauft wird oder dass er bewusst wird. Seht, und da haben Werbepsychologen festgestellt, allerdings schon vor einigen Jahren, dass der Mensch in der Stadt 40.000 Eindrücke am Tag aufnimmt. Und der Werbepsychologe, der muss nun sehen, dass er die noch überstimmt. Nicht? Also 40.000 Eindrücke, ich vermute mal, dass es heute eine ganze Menge mehr sind. Denn wenn man mit iPad und Computer und Handy und Knopf im Ohr mit Musik und so nicht über die Straßen geht, dann sind das noch sehr viel mehr Eindrücke. Ich frage mich manchmal, wie die jungen Leute das hinkriegen. Wir Alten kriegen das nicht mehr hin, aber die Jungen kriegen das hin. Nicht? Hier tolle Musik und hier noch tolle Musik und trotzdem hört man noch, was nebenbei passiert, wenn da Autos kommen. Nicht? Also manchmal habe ich so ein bisschen Sorge, wenn da einer über die Straße läuft, ob der das auch wirklich hört. Aber das ist nun meine Frage. Was hören wir eigentlich noch? Oder auch, was hören wir eigentlich noch bei einer Predigt? Und der Herr sprach zu Abraham. Abraham hat gehört. Was hören wir bei der Predigt? Hören wir die Stimme Gottes? Hören wir nur die Stimme eines Menschen? Ich kann mich ja auch gegen Wort Gottes und gegen solche Dinge immunisieren. Ich höre das zwar und höre das trotzdem nicht. Das hat Jesus ja mal gesagt. Mit sehenden Augen sehen sie nicht, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Das gibt es also. Und deswegen meine Frage, was hören wir eigentlich noch bei all den vielen anderen Stimmen, die uns da zu schaffen machen? Will ich aber Erfahrung mit Gott machen, muss ich seine Stimme hören. Ich muss einmal von ihm hören, was will er denn von mir? Und ich denke, wenn das neue Jahr jetzt begonnen hat, ist das eine Frage, die man sich ruhig getrost mal stellen kann. Und das dann bewusst aufnehmen, was er zu mir sagt, was er wohl von mir will, was seine Gedanken für mein Leben sind. Was sagt er in diesem unserem Text? Da wird ganz einfach gesagt, gehe aus. Gehe aus deinem Vaterland, von deiner Freundschaft, aus deines Vaters Haus in dein Land, das ich dir zeigen will. Geh aus. Und das war ja gar nicht so einfach, einfach wegzugehen. Denn immerhin war für den Abraham die Familie, die Sippe, mit seinem Vater Tara und seinen anderen Geschwistern, war das ja seine Sozialversicherung für sein Alter. Und jetzt sagt Gott, geh aus. Und dann allerdings, wie Abraham vielleicht tief Luft geholt hat, hat gesagt, ach, Herr, wohin denn? In ein Land, das ich dir zeigen will, steht da. Er sagt, wohin denn? Dann sagt Gott, weißt du, Abraham, wenn du gehorsam bist, dann will ich dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott gibt diesem Abraham also ein dickes Paket von Verheißungen. Und er sagt, Abraham, wenn du gehorchst, dann wird das passieren in deinem Leben. Dann wird das geschehen. Und vielleicht hat der Abraham dann gar nicht mehr so sehr gefragt, wo es hingeht. Eins steht jedenfalls fest, wer die Geschichte ein bisschen näher kennt. Sein Vater Tara wollte schon aus Haran nach Palästina ziehen und ist nur in Haran sitzen geblieben. Er kam nicht weiter. Und ich kann mir denken, dass der Abraham gedacht hat, wenn mein Vater unterwegs war nach Kanaan, wenn der schon angefangen hat, den Weg zu gehen, dann könnte das hier vielleicht der Weg sein, den Gott jetzt auch mit mir gehen will. Also mache ich mich auf mit meinen Herden, mit meinen Schafen und Ziegen und Kamelen und Eseln und was alles hat. Er war ein Großagrarier, dieser Abraham. Ich mache mich jetzt auf und ziehe nach Kanaan. Das ist das Erste, die Stimme Gottes wirklich hören. Und auch diese Segnung, die da drin steht. Gut, was in unseren Bibeln fett gedruckt ist, in den Lutherbibeln, es sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, trifft wohl für den Abraham zu, sicher nicht für uns, aber für den Abraham, vielleicht auch für uns auch, vielleicht ist einer in unserer Mitte heute Morgen, den Gott noch in die Mission schicken will, kann ja möglich sein und dann wird er das auch erleben. Aber beim Abraham wissen wir, dass durch das Volk Israel und dann durch Jesus tatsächlich der Segen zu allen Geschlechtern der Erde gegangen ist. Und die letzten werden in unseren Tagen erreicht an irgendeiner Stelle der Welt. Gott überschüttet Abraham mit den Verheißungen und er überschüttet dich auch, wenn du bereit bist, mal richtig hinzuhören. Und dazu gehört das Zweite, und das ist der zweite Grundsatz. Der zweite Grundsatz heißt, der Stimme Gottes gehorchen. Da steht hier, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen, und sie kamen ins Land. Also zweiter Grundsatz, der Stimme Gottes gehorchen. Was hätte es dem Abraham genützt, dass Gott mit ihm geredet hätte und er hätte sich gemütlich in seinem Fernsehsessel zurückgesetzt, in seinem Zelt und hätte sich einen Krimi angeguckt und hätte dann gesagt, ja, lieber Gott, es ist schön, dass du mit mir redest. Ist ja, geht ja uns manchmal so, nicht? Ist ja schön, dass du mit uns redest. Aber eigentlich gefällt es mir ganz gut in Haran. Warum soll ich aufbrechen? Hier habe ich meine Sicherheit. Hier habe ich das, was ich brauche. Nichts. Es hätte ihm gar nichts genützt. Das zweite Grundsatz, der Stimme Gottes gehorchen. Wenn er nicht wirklich geht, hätte es ihm nichts genützt. Und nun kommt ein Sich, darauf gehe ich jetzt nur einmal ein, da steht, gehe aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Gott sagt, geh aus. Nun sagt er vielleicht nicht zu dir heute Morgen, geh aus deiner Verwandtschaft. Aber vielleicht sagt Gott, geh aus deinem alten Leben. Geh aus den Dingen, die dich immer wieder festhalten, mir wirklich ganz nachzufolgen. gehe aus deinen Beziehungen, die dir nicht gut tun. Das gibt es ja. Da hat ein junges Mädchen einen jungen Mann kennengelernt. Sie möchte gerne mit Jesus gehen. Ich habe gerade vorgestern noch ein Telefonat gehabt mit jemand, wo mir das erzählt ist. Aber er hat mit Gott nichts am Hut. Nun weiß ich, wie heute Leute sagen, ja, der muss das Mädchen sehen, dass es den jungen Mann zum Glauben führt und dann ist alles in Ordnung. Das wissen wir aber nicht, sagt die Bibel, ob das funktioniert. Vielleicht sagt Gott dann, geh aus. Geh aus diesem Verhältnis oder auch sonst aus einer Freundschaft, die nicht gut ist. Ich habe mal einen Geschäftsmann kennengelernt, der war so am Pleite machen. Und dann kommt ein Vertreter zu ihm und sagt, der gute Mann, der hieß auch noch Himmelhaus, sagt er, Herr Himmelhaus, ich weiß was, das machen wir beide zusammen. Und er war zunächst mal, dieser Herr Himmelhaus, begeistert. Als der dann aber eine Woche später kam und dann mit ihm redete, da sagte der, ja, das machen wir ganz einfach. Da manipulieren wir so ein bisschen die Sache mit dem Finanzamt. Und da hat's beim Klaus Himmelhaus geläutet. Da hat er gesagt, nein, das mache ich nicht. Und mein lieber Bruder Himmelhaus ist tatsächlich pleite gegangen. Aber den hat Gott nachher noch in anderes Werk gesteckt, hat er nachher für Gott arbeiten dürfen. Aber, versteht ihr, die Entscheidung, gehe aus. Mach Schluss mit den Dingen, die dich immer wieder hindern. Trenne dich von all dem, was dich hindert, Jesus ganz nachzufolgen. Das kann auch das Karrieredenken sein. Geld ist ja manchmal eine wichtige Sache und für manche Menschen sehr wichtig. Könnte ich jetzt auch Beispiele erzählen, aber ich muss ein bisschen nach der Uhr gucken, dass da nicht zu spät wird. Nicht? Mein Stiefvater, der war auch Pastor gewesen und der hat das mal erlebt, dass ein Gemeindeältester, auf den die Leute viel gehalten haben, dass der auf der Karriereleiter immer höher stieg, aber er konnte nicht mehr an den Sitzungen teilnehmen, weil er dauernd unterwegs war in seinem Geschäft. Und eines Tages haben die Brüder ihm dann gesagt, hör mal, lieber Bruder, eigentlich kannst du nicht mehr Gemeindeältester sein. Und er hat tatsächlich wegen Hausbau, Karriere und was, hat er dann sein Ältestenamt aufgegeben, um seine Karriere zu leben. Gott sagt, gehe aus. Oder das kann auch das Anerkennungsstreben sein. Meine Eitelkeit, dass mich andere immer wieder akzeptieren. Und akzeptieren müssen. Ich muss alle möglichen Tricks anwenden, damit ich akzeptiert werde von anderen. Und Gott sagt, gehe aus. Gehe einfach aus. Und das kann dann ein großer Aufbruch sein. Jedenfalls bei Abraham war es ein großer Aufbruch. Ich sagte ja, er war ein Großagrarier. Es war ein großer Aufbruch. Und es gab sicher manche Unannehmlichkeiten. Und vielleicht hat sein Vater Tara auch zu ihm gesagt, also hör mal, Junge, warum willst du denn jetzt losmarschieren? Du hast doch gut bei uns und ich helfe dir doch auch. Und er muss immer zu seinem Vater sagen, nein, Vater, Gott hat gesagt und deswegen gehe ich. Gott hat gesagt und deswegen gehe ich. Und vielleicht hat dieses Ausgehen auch viele Kosten verursacht, kann auch bei uns Kosten verursachen. Wir sind in der Bundesrepublik einige Male umgezogen, haben verschiedenen Gemeinden gedient in Deutschland und das war jedes Mal so ein Aufbruch, nicht das Umziehen. Und dann unser letzter Umzug ging dann nach Schorndorf und da habe ich zu meiner Frau gesagt, der letzte, der geht dann ohne Möbel, wenn der Herr dann kommt und mich holt, nicht oder uns holt. Aber das ist immer so ein Aufbruch, ist mit vielen, vielen Unannehmlichkeiten verbunden. Abraham geht. Er geht aufgrund eines Wortes. Aufgrund, wenn du heute Morgen ein Rema empfingst für dich persönlich, dann tu das. Ohne lange Wenn und Aber zu fragen, dann tu das. Und dann steht hier ganz einfach noch der Satz drunter, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Lot, das war sein Neffe. Und Neffe Lot, der war natürlich hellauf begeistert. Das langweilige Leben in Haran, warum auch immer. Nicht, das war schrecklich langweilig. Aber der Onkel Abraham, der zieht jetzt aus. Och, das ist eine tolle Sache, da ziehe ich mit. Da gibt's was zu erleben. Abenteuer war da so im Hinterkopf bei ihm. Wisst ihr, wenn ein Mensch im Glauben auszieht und ein anderer so begeistert ist von unserem Glauben, dass er sagt, ich gehe mit, dann ist das eine tolle Sache. Dann ist das wirklich eine tolle Sache. Und ich wünsche uns allen einen ansteckenden Glauben. Es gibt ja manchmal Leute, die wirklich davon mitgerissen werden. Und das finde ich dann ganz in Ordnung. Nur eine Sache war hier ein bisschen anders bei dem Lot. Er hatte keine eigene Entscheidung getroffen, sondern die Entscheidung des Abraham, das war, was sein Herz erfüllte. Und das war das Abenteuer, das lockte. Und deswegen geht er mit. Und er lebte, letztendlich lebte der Lot vom Glauben des Abraham. Er lebte mit, er ging mit und lebte damit. Es gibt ja so manchmal Leute, nicht? Es gibt manchmal Frauen, die leben vom Glauben ihrer Männer. Und es gibt manchmal Männer, die leben vom Glauben ihrer Frauen. In einer Gemeinde, der wir gedient hatten, war das so, da hatten wir einen Mann, der war in der Bibelstunde ein eifriger Mann, der schrieb auch immer mit, was da so geredet wurde. Und dann, er hat eine lebendige Frau, die immer wieder half und kriegte sie ganz schnell Krebs und starb sehr schnell. Und als sie gestorben war, war er auch nicht mehr an unserem Bibelabend, Gesprächsabend, da war er vom Fenster weg. Er hat sein ganzes Leben lang gelebt vom Glauben seiner Frau. Und das funktioniert nicht. Wohlauf die Begeisterung. Ich wünschte uns allen einen begeisternden Glauben, dass die Leute sagen, wenn der so läuft, dann will ich mit. Dann will ich das auch erleben. Bloß es muss dann auch zu einer eigenen Entscheidung kommen. Nicht nur, dass ich das vom Glauben anderer lebe. Also zweiter Grundsatz, der Stimme Gottes gehorchen. Es gibt, das gibt's nicht. Ich habe mir da so ein paar Dinge notiert. Nicht? Kinder leben vom Glauben ihrer Eltern und Eltern leben sogar vom Glauben ihrer Kinder. Das haben wir auch erlebt. Dass Kinder so kindlich glaubten und die Eltern davon begeistert waren, aber sie brauchten auch eine eigene Entscheidung. Dritter Grundsatz, die Spannung ertragen zwischen Gottes Verheißung, und wir haben eben gesehen, er hat eine gewaltige Verheißung gehabt, der Abraham. Die Spannung ertragen zwischen Gottes Verheißung, Gottes Versprechen und der Wirklichkeit, in der er lebte. Da steht hier, Vers 6 und 7, und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Und es steht so ein ganz simpler Satz hier. Da steht, und es wohnten die Kanaaniter im Lande. Und es wohnten die Kanaaniter im Lande. Als Gott mit ihm geredet hat in Haran, da war doch klar, wenn Gott mich schickt, wenn Gott uns schickt und jetzt nach Kanaan schickt, dann ist Kanaan ein offenes Land und dann ist das unser Land. Gott hat's versprochen. Und jetzt eine Quizfrage an euch. Wie viel Land gehörte dem Abraham, als er starb? Bitte? Genau. Genau. Die paar Quadratmeter Land, die er von den Hethitern kaufte, um Sarai zu beerdigen, und später ist er da auch beerdigt worden. Nur die paar Meter. Nicht? Der Abraham hätte am Schluss seines Lebens sagen können, Gott, du hast mir versprochen, die ganze Erde. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und das Land, darin du bist, das soll dein Land sein. Und jetzt verzeuge ich dir mit den 20 Quadratmetern. Das ist doch erbärmlich. Das hören wir zwar vom Abraham nicht. Er ist im Glauben gestorben. Aber versteht ihr, das kann es geben in unserem Leben, dass uns Gott eine Verheißung gibt, vielleicht sogar eine ganz persönliche Verheißung, ein Rema gibt. Und die Wirklichkeit, in der ich lebe, die sieht so ganz anders aus. Und dann kommen die verzweifelten Fragen in unserem Herzen auf. Gott, habe ich dich dann richtig gehört? Habe ich dich dann richtig verstanden, als du gesagt hast, gehe aus? Sollte ich dann wirklich gehen? Wäre es nicht doch besser gewesen, in Haran zu bleiben? Was sieht ihr, Geschwister? Das sind so die Dinge, die wir als Christen zu durchleben haben. Wir alle, soweit wir den Weg mit Jesus angefangen haben, durchleben wir dieses Spannungsfeld. Und ich habe manchmal den Eindruck, je älter man wird, je größer werden die Spannungen zwischen dem, was Gott versprochen hat, worauf wir uns verlassen, und dem, was in der Wirklichkeit so ganz, ganz anders aussieht. Gott gibt die Verheißung, aber er liefert das Wie und Wann nicht mit. Und das ist unser Problem. Und deswegen hat Abraham auch diese Spannung erlebt. Und vielleicht hat er in einer Art der inneren Verzweiflung zu Gott gesagt, Gott, du hast doch gesagt, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir in Kanaan. Und jetzt leben die Kanaaniter im Lande. Ich muss bei diesen Leuten immer herzlich darum bitten, meine Land zu kriegen, um meine Herden abzuweiden. Ich muss Brunnen graben oder muss darum bitten, freundlichst bitten, ob ich wohl in den Brunnen der Hittiter und Pherisiter und die da alle gewohnt haben, die Schafe wirklich trinken kann. Und vielleicht war er manchmal doch recht resigniert. Was ist eigentlich aus der Verheißung, aus dieser gewaltigen Verheißung geworden, die Gott zu ihm gesagt hatte? Und seht, Gott ist immer wieder unendlich barmherzig. Aus diesem Spannungsverhältnis und den Zweifeln, die dann auftreten. Und Geschwister, schämt euch nicht der Zweifel. Es gibt keinen, der vor euch gelebt hat, der solche Zeiten nicht durchgemacht hat. Wir haben auch solche Zeiten durchgemacht in unserem Leben. Manchmal sogar, die waren sogar knallhart, dass meine Frau und ich, dass wir beide im Bett gesessen haben, wir haben gebetet, haben gesagt, Gott, wir wissen nicht mehr weiter. Wir wissen wirklich nicht mehr weiter, wie das gehen soll. Und dann hat Gott doch wieder eine Tür aufgetan. Da könnte ich jetzt manches erzählen, will ich jetzt aber nicht tun. Ich will jetzt nur darauf eingehen, dass dann in dem Augenblick, wo der Abraham seine großen Glaubensschwierigkeiten hatte, steht, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. In dem Augenblick, wo diese Dinge so notvoll werden in unserem Leben, da ist gerade, als wenn Gott beide Hände drunter hält und sagt, du stürzt nicht ins Bodenlose. Du hast richtig gehört in Haran. Ich will meine Geschichte mit dir machen. Das sagt er vielleicht auch zu dir heute Morgen. Gott sagt, ich will meine Geschichte mit dir machen. Gott erschien ihm und sagt, deine Nachkommen soll dieses Land gehören. Und jetzt wieder eine Quizfrage. Zu dem Zeitpunkt, wie lange musste denn Abraham noch warten, bis der Nachkomme kam? Bitte? Genau. 25 Jahre. Er müsste 25 Jahre darauf warten, bis der kam. Merkt ihr diese Spannung? Also wer ein Glaubensleben leben will ohne Spannung, der wird irgendwo mal Schiffbruch leiden oder ganz tief enttäuscht sein an Gott, dass Gott die Dinge nicht anders macht. Er hielt diese Spannung aus. Ich habe mal diese Spannung aushalten müssen, als ich noch Junggeselle war. Und ich war dann schon im Predigtdienst und habe natürlich auch manche schöne Mädchen kennengelernt und auch gebetet. Und dann hat Gott immer gesagt, nee, die nicht. Die auch nicht. Und da habe ich mal in meiner Verzweiflung gesagt, aber Gott, welche ist es denn? Nun ja, da sitzt du jetzt nicht. Ich habe dann doch noch eine abgekriegt. Versteht ihr? Das gibt so Spannungssituationen, wo wir dann nicht weiter wissen. Dritter Grundsatz, die Spannung ertragen zwischen Verheißung und Wirklichkeit, in der ich lebe. Und wer denkt, dass Gott all diese Spannungen auflösen muss in ein Nichts, der irrt. Geschwister, das wird auch in diesem Jahr 2012 so werden. Es wird Spannungen geben, wo du vielleicht nicht weißt, ob rechts oder links. Der dritte Grundsatz, nein, der vierte Grundsatz ist, im Glauben Altäre aufrichten. Da steht, Vers 7 und 8, und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog er weiter ins Südland. Vierter Grundsatz, im Glauben Altäre aufrichten. Das heißt, so leben, als wenn die Verheißung Gottes schon Wirklichkeit ist. So leben, als wenn die Verheißung Gottes schon Wirklichkeit ist. Dass das Versprechen schon eingetroffen ist. Ich nehme im Glauben das Land ein, das mir noch gar nicht gehört. Und nun, wie sieht das praktisch für uns aus? Es nützt ja nichts, dass ich hier so eine Glaubensthese sage. Und wie sieht das dann für uns aus? Wie kann das bei uns geschehen? Geschwister, wenn Gott uns ein Rema gibt, also ein ganz persönliches Wort uns gibt, dann ist das so wichtig, dass wir dieses Wort innerlich und äußerlich notieren. Und immer wieder darauf zurückkommen. Immer wieder darauf zurückkommen. Wenn jemand die Verheißung bekommen hat, alle deine Kinder werden eines Tages zum Glauben kommen, wenn Gott mir das persönlich zugesprochen hat, dann halte ich daran fest, auch wenn meine Kinder oder einige Querschläger sind. Dann halte ich daran fest und danke Gott dafür, dass er das tun wird, dass er zu seinem Worte steht. Oder ich danke für die Befreiung aus der Krankheit, wenn Gott sagt, du sollst leben und nicht sterben. Hat Menschen gegeben, die haben das ganz persönlich zugesprochen gekriegt. Ich bin nicht dafür, solche Sätze immer gleich zu verallgemeinern. Denn dann geht's schief, wenn ich sie verallgemeinere und stelle mich darauf und dann werde ich doch krank oder sterbe doch, dann kommt dann die große Enttäuschung. Sondern wenn Gott mir das zuspricht. Aber dann halte ich daran fest. Ich richte im Glauben Altäre auf und danke Gott dafür, dass er seine Verheißung einlöst. Und dann macht er noch etwas. Nicht? Er richtet den Altar auf und opfert ja auf diesem Altar. Und am Altar können wir den Namen des Herrn anrufen und ausrufen. Dieses hebräische Wort, das da steht, heißt anrufen und ausrufen. Der hat keine zwei Worte dafür. Nicht? Und das ist mir immer so eine wichtige Sache an diesem Text. Nicht? Indem ein Mensch die Verheißung nimmt und Gott dafür dankt, einen Altar aufrichtet und Gott die Ehre dafür gibt, ruft er zwar den Namen des Herrn an, aber indem er den Namen des Herrn anruft, ruft er ihn noch aus. Denn die anderen Leute, die Heiden, die drumherum gewohnt haben, die haben ja gemerkt, der hat ja einen ganz anderen Gottesdienst als wir, hier die Hittiter und Pharisiter und wie sie alle geheißen haben. Nicht? Wer also in der Anbetung Gott dankt dafür und im Glauben bleibt, der muss nicht groß evangelisieren, sondern der ruft damit auch den Namen des Herrn aus. Die anderen merken das. Wir wohnen in Schorndorf in so einem Hufeisenhäuserblock. In unserem Haus sind es 5 Parteien, in anderen Häusern sind es jeweils 8 Parteien. Und wir leben dort in diesem Umfang mit 2 gläubigen Familien. Ohne dass wir viel tun, sind wir bekannt. Wir sind bekannt. Die wissen ja, die gehen irgendwo zu so einer Gemeinde gehen die da. Nicht zu irgendeiner Kirche gehen die da. Versteht ihr? Das ist entscheidend. Natürlich soll man auch für seine Nachbarn beten, das nur nebenbei. Nein, nicht nebenbei, zuallererst. Indem Abraham lobte und Gott pries dafür, dass ihm dieses Land gehört, ruft er den Namen des Herrn an und ruft ihn auch aus. Das war anders als bei all den Völkerschaften, die dort lebten. 5. Grundsatz, in Krisenzeiten im Glauben durchhalten. In Krisenzeiten im Glauben durchhalten. Es kam aber eine Hungersnot in das Land, da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nah an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, sieh, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn ich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich am Leben lassen. So sage doch nun, du seist meine Schwester, auf dass mir's wohlgehe, um deinetwillen, und ich am Leben bleibe, um deinetwillen. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knecht und Mägde, Eselinnen und Kamele. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn Gott so einen Liebling hat wie den Abraham und der auch wirklich ausgezogen ist und gehorsam war, dann hätte er ihn doch beschützen können. Er hätte doch verhindern können, dass es eine Hungersnot gibt. Gott hätte doch verhindern können, dass es da, wer weiß wie lange, nicht geregnet hat. Gott hätte es doch alles so einfach machen können. Warum wird das dann so problematisch? Warum lässt Gott eine Hungersnot zu, wenn sein Freund Abraham sich im Lande durchschlagen muss? Ich glaube, Geschwister, dass unser Leben nur echt wird, wenn wir durch Bewährungsproben gehen. Alles andere wird im Laufe der Zeit unecht im Glauben. Man kann im Glauben viel, viel Unechtes mit sich rumtragen. Und gut, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Aber das sind so Dinge, die wir lernen müssen. Wir müssen lernen von den Dingen, die unecht sind, die nur irgendwo eine psychologische Bedeutung für uns haben, aber nicht die Glaubensbedeutung. Wir müssen davon frei werden. Nun ist das so, wenn sich solche Schwierigkeiten ergeben, dann arbeitet unser Verstand ja unheimlich schnell. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nicht? Also, wenn sich ein Problem ergibt, geschäftlich, beruflich, familiär oder so, nicht, dann rattert es geradezu da oben im Gehirn. Nicht, wie man der Sache aus dem Weg gehen kann. Und das ist ja auch nicht schlecht grundsätzlich gesehen. Wir sollen ja nicht unseren Verstand an der Garderobe abgeben. Aber hier macht Abraham etwas, das man sonst von ihm nicht gewöhnt war. Vorher steht noch, er rief den Namen des Herrn an. Hier fehlt die ganze Geschichte. Es kam eine Hungersnot ins Land und sie war sehr groß im Lande. Er setzte sich also mit Sarai zusammen ins Zelt und nahm einen Rechenschieber oder einen Rechner vor und hat gesagt, also wenn wir so viele Tiere verderben, wenn wir die Tiere umgeben, wenn wir die Esel, dann haben wir ja bald gar nichts mehr. Unser ganzer Reichtum geht doch dann im Bach runter. Und eins wussten die Leute im Orient alle, dass nämlich in Ägypten, wo der Nil über die Ufer geht, dass da in Ägypten immer etwas zu essen gibt. Und so überlegt er, ganz nüchtern, ganz normal, auf Sarai nach Ägypten. Die Knechte kriegten Bescheid, Knechte und Mägde, auf, es gibt einen Marsch nach Ägypten. Und so marschieren sie los. Und als sie dicht vor der Grenze Ägyptens stehen, da kriegt Abraham Angst. Da sagt er, siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn ich nun die Ägypter sehen, dann werden sie sagen, du bist eine schöne Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. Auf einmal war der Friede aus seinem Herzen gewichen. Nun muss die Sarah ja wirklich schön gewesen sein. Man stelle sich vor, die war 60. Die war 60 und Abraham sagt, ich weiß, dass du ein schönes Weib bist, eine schöne Frau bist. Und als sie nach Ägypten kommen, sagen das die Minister auch alle, boah, das hat eine Frau, nicht? Also da pfeifen manchmal so die Leute, die die Maurer, nicht, die so ein Haus verputzen, wenn so eine schöne Frau vorbeigeht, dann pfeifen die, nicht? Weil sie so ganz stolz sind, ja, nicht, dass du eine schöne Frau bist. Aber das Entscheidende war, der Friede war gewichen. Er hatte Angst. Was passiert jetzt in Ägypten? Und Geschwister, wenn wir Entscheidungen treffen, in unserem Leben, in solchen Spannungs- und Bewährungszeiten Entscheidungen treffen, wo uns der Friede Gottes weicht, da kann man fast hundertprozentig drauf an, dass der Weg falsch ist. Amen? Könnt ihr dazu Amen sagen? Ich dürfte ruhig laut sagen. Ja, nicht, dass der Weg falsch ist. Aber er hatte nicht gebetet. Und er hat die Angst, da könnte etwas passieren, was ich eigentlich gar nicht möchte. Und dann passiert das tatsächlich. Er wird wirklich an den Harem des Pharao, sie wird wirklich an den Harem des Pharao gebracht. Es passiert tatsächlich. Und Geschwister, das ist eine typische Sache, wenn wir nicht auf den Wegen Gottes sind und manchmal vor Dingen dann Angst haben, dass es dann passiert, dass genau das eintrifft, vor dem wir uns gefürchtet haben. Genau das trifft ein. Sie wird wirklich an den Harem des Pharao gebracht. Und Abraham profitiert noch davon. Er kriegt Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde. Also er profitiert sogar noch davon. In Proben ist die Gefahr zu fliehen sehr, sehr groß. Und uns fallen dann Auswege ein. Und auf dem Weg nach Ägypten weicht sein innerer Friede. Und das ist immer ein gutes Merkmal für uns. Wer im Heiligen Geist lebt und den Heiligen Geist bekommen hat, da sorgt der Heilige Geist schon für, dass wir dann merken, aha, da scheint eine Sache nicht ganz zu stimmen. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, einzuhalten und zu beten und bei Gott nachzufragen. Aus Angst vor dem, was passiert, greift er zur Lüge und sagt, sag doch, du bist meine Schwester. Nun ist das so, das war noch nicht mal eine Lüge. Das war doch das Problem daran. Denn die Sarai war seine Halbschwester. Das könnt ihr nachlesen. Ich habe mir die Stelle aufgeschrieben, in 1. Mose 20, 12, da steht das. Sie hatten die gleiche Mutter, aber nicht den gleichen Vater. Das war also noch nicht mal gelogen. Das war nur eine Halbwahrheit. Aber Geschwister, für einen Christen ist manchmal, ist eine halbe Wahrheit eine ganze Lüge. Das muss man sich klar machen. Und sie sagt das dann auch, ihm wird Gutes getan. Und was befürchtet, trifft ein, sie kommt an den Harem. Das Gefäß der Verheißung Gottes, die Sarah, in höchster Gefahr, dass der Plan Gottes nicht durchgeht, nicht weitergeht. Und das ist das Problem daran, wenn wir eigene Wege gehen. Dass der Plan Gottes mit deinem und meinem Leben nicht in Erfüllung geht. Ich weiß nicht, wie das gewesen ist damals, aber irgendwie muss der Pharao Dunst davon gekriegt haben. Er plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarai, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Wenn Gott seinen Plan nicht selber geschützt hätte, dann wäre die ganze Geschichte mit dem Abraham in Eimer gegangen unter Sarai. Da wüssten wir heute nichts mehr von denen, gar nichts mehr. Und ein Volk Israel gäbe es auch nicht. Das muss man sich mal klar machen, was da dran hing. Und darum greift Gott selber ein und plagt den Pharao, obwohl er ja gar nichts dafür konnte. Plagt den Pharao, plagt die Ägypter. Und irgendwie muss der das spitz gekriegt haben, das hängt mit dieser schönen Frau zusammen, die ich da in meinem Harem habe. Das ist letztendlich eine Sache, wo wir immer wieder Gott dankbar sein dürfen, dass manchmal in unsere Dummheiten Gottes Ratschlüsse nicht durchbrechen können. Ein Glück, dass Gott so ist. Wie manche Dummheit hätte schon in meinem und sicher auch in eurem Leben, wäre da begangen und die Sache wäre schief gegangen. Sechster Grundsatz. Ernste Korrekturen nicht zurückweisen. Da rief Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau. Nimm sie und zieh hin. Das war ein Generalrauschmiss, hätte ich fast gesagt. Aber zunächst einmal ernste Korrekturen annehmen. Gott bedient sich unterschiedlicher Mittel, um uns wieder auf den richtigen Glaubensweg zu bringen, Geschwister. Das ist seine Barmherzigkeit. Das ist seine Größe, dass er die unterschiedlichsten Mittel braucht, um uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und das nicht bloß bei Geschwistern aus der Gemeinde. Nicht bei den Frommen, die dann zu mir kommen und sagen, Bruder, Schwester, ich muss mal mit dir reden. Das ist ja schon manchmal schwierig, nicht innerhalb der Gemeinde. Gott kann manchmal auch Heiden, knallharte Heiden benutzen, um unser Leben auf den richtigen Dampfer zu bringen. In meinem Leben hatte ich jedenfalls einige gebraucht. Nicht Menschen, die an sich mit Gott gar nichts am Hut haben, aber die genau wissen, wenn der den Weg des Glaubens gehen will, dann handelt der jetzt falsch. Und Weltmenschen sind manchmal darin sehr unkompliziert. Wir sind manchmal in der Gemeinde viel komplizierter, um mit jemandem zu reden. Die Weltmenschen, die sind knallhart, die sagen dann einem vor den Kopf. Nicht? Die sagen einfach so, das ist dein Problem, nicht? Jetzt mach dein Problem mal beiseite. Nicht? Und so redet dieser Weltmensch mit dem Glaubenshelden, mit dem Abraham. Und wir finden nun hier, dass Abraham schweigt. Wir finden keine Rechtfertigung, so wie wir das ja gerne machen, machen wir ja gerne. Aber Herr, die Situation war doch damals gerade so schlecht. Oder wir sagen zu Menschen, das war damals gerade so. Und ich habe doch damals gerade, als ich nicht so in meiner Ehe es gekriselt hat, da ist mir gerade die schöne Sekretärin über den Weg gelaufen und so nicht. Es gibt dann so schöne Dinge, die wir dann alle erklären können, warum das alles so ist. Abraham schweigt. Er lässt sich von dem Weltmenschen die Leviten lesen. Und er nimmt die Korrektur an. Da frage ich mich manchmal, warum verteidigen wir uns eigentlich immer, wenn uns jemand mal etwas sagt, das uns tief trifft? Das ist ja manchmal wirklich, kann man ein bisschen schmunzeln und lachen, nicht? Wenn ein Mensch das selber von sich sagt, da habe ich meine Schwachstelle. Okay. Aber er ändert die Schwachstelle nicht. Und jetzt kommt ein anderer und sagt, du, das ist deine Schwachstelle. Das ist stocksauer. Habt ihr das schon mal erlebt? Das ist dann stocksauer. Dass mir ein anderer sagt, das ist nicht gut. Aber wenn ich mir selber sage, dann brauche ich ja nichts ändern. Aber wenn der andere es mir sagt, dann muss ich es ändern. Nicht? Und nun passiert es hier. Siehe, da hast du deine Frau, nimm hin und zieh. Das ist, ich sag's noch einmal, ein Generalrauschmiss. Der Pharao hat noch nicht mal die Schafe, Rinder, Esel und Knechte und Mägde, die er dem Abraham gegeben hat wegen seiner Frau. Er hat ihn noch nie mal zurückgefordert, hat gesagt, so, komm, Abraham, jetzt kriegt das alles wieder zurück. Du hast mich ja belogen und betrogen. So, er lässt ihm das auch noch. Ja, er schickt ihm sogar noch Militär mit, hier steht. Und Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Ja, der kriegt sogar noch Leute mit, die ihn begleiten, dass dem ja nichts passiert. Bloß raus mit dem Abraham und raus mit der Sarai und raus mit seinen Herden. Bloß nicht mehr in Ägypten. Das war also ein Generalrausschmiss, den er erlebt. Siebter Grundsatz. Zurück zu der Stelle, wo ich den Glaubensweg verlassen habe. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold, und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst das Zelt war, zwischen Bethel und Ai, haben wir ja vorhin gelesen, in Vers 8. Eben an dem Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte, dort rief er den Namen des Herrn an. Jetzt kann man sagen, Amen. Nicht zurück zu der Stelle, wo ich den Glaubensweg verlassen habe. Zurück zu der Spannung zwischen Verheißung und Wirklichkeit. Ob die Hungersnot da schon vorbei war, weiß ich nicht. Vielleicht war sie noch nicht mal vorbei. Aber vielleicht hat sich Abraham dann gesagt und Sarai, dann verzichten wir lieber auf einen ganzen Dutzend Kamele und Esel oder was weiß ich, dass die alle eingehen. Aber wir bleiben auf dem Weg Gottes. Auch wenn wir Nachteile einzustecken haben, wir bleiben auf dem Weg Gottes. Komme es, was da will. Zurück auf den Glaubensweg. Heute würde das vielleicht heißen, Gott weiter vertrauen, trotz Arbeitslosigkeit und nicht eine Arbeit annehmen, die wieder göttlich ist. Also ich würde beispielsweise, wenn ich arbeitslos wäre, keine Arbeit annehmen, wo ich Artikel von Beate Use verteilen müsste. Nicht? Also versteht ihr, es gibt Dinge, die kann man nicht mehr als Christ. Die hören einfach auf. Und deswegen lieber Nachteile erdulden, lieber Verzicht üben müssen, als vom Weg Gottes wieder ab. Und dann stimmt die Richtung wieder. Er baut einen Altar, er ruft den Namen des Herrn an, er bekommt den Frieden Gottes aufs Neue wieder und weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Und nun kann ich am Schluss nur sagen, Geschwister, das wünsche ich uns für das Jahr 2012, dass wir es durchhalten, wenn die Dinge kommen. Ich will die nochmal wiederholen, vielleicht damit sie es besser einprägt, aber ihr habt das ja dann auch auf MP3, kann man es ja nochmal wiederhören, nicht? Aber ich will es trotzdem nochmal wiederholen, nicht? Erster Grundsatz, die Stimme Gottes hören. Bei all den vielen Stimmen, sich ab und zu mal in die Stille zurückziehen, damit man Gottes Stimme wieder mal hören kann. Zweiter Grundsatz, der Stimme Gottes gehorchen. Dritter Grundsatz, die Spannung ertragen zwischen Gottes Verheißung und der Wirklichkeit. Vierter Grundsatz, im Glauben Altäre aufrichten. Fünfter Grundsatz, in Krisenzeiten im Glauben durchhalten. Sechster Grundsatz, ernste Korrekturen nicht zurückweisen. Und siebter Grundsatz, zurück an die Stelle, wo ich den Glaubensweg verlassen habe. Und dann wird der Gott des Friedens und der Liebe mit uns sein. Amen? Da könnt ihr laut Amen sagen.